Es gibt etwas, das wir in unserer Gesellschaft und vor allem unter Menschen niemals verhindern können. Und das sind Unterschiede. Menschen können gar nicht unterschiedlicher sein, als sie es sind. Die einen sind groß und die anderen sind klein. Die einen sind sehr stabil gebaut und die anderen sind sehr schmal und dünn. Die einen haben wenig Haare, die anderen sehr viele Haare. Aber nicht nur hier sehen wir Unterschiede an der Art und Weise, wie Menschen aussehen, sondern auch an ihrem Wesen, an ihrem Charakter. Wie sie reden. Die einen Menschen, sie sind sehr zurückgezogen, sie reden wenig und andere hören nie auf zu reden. Es gibt Menschen, die immer fröhlich sind und man fragt sich, wie kann ein Mensch immer so fröhlich sein? Das ist unnatürlich, wogegen andere nie lachen und nie fröhlich sein können. Immer zurückgezogen, immer ernst. Die einen sind so sportlich, sie können Leistungen erbringen, von denen andere denken, dass sie sowas nur in Büchern lesen könnten, dass Menschen sowas können. Andere dagegen, die sind sehr schlau. Die können wunderbare Denkaufgaben lösen. Und so können wir sehen, dass Menschen sehr unterschiedlich sind. Da haben schon einige Eltern Schwierigkeiten gehabt, weil sie dachten, ihr zweites Kind wäre genauso wie ihr erstes Kind. Und es hat sich ergeben, dass es ganz anders war. Und so unterschiedlich wie Menschen in ihrem Wesen sind und in ihrem Aussehen, ist auch ihr Umfeld, in das sie hineingeboren werden, ihr Umfeld, in dem sie aufwachsen. Die einen Menschen, sie leben in Armut, sie leben in Krieg, in Hungersnot oder anderen schwierigen Situationen, während andere in Reichtum, in Wohlstand, in Frieden aufwachsen, wo sie sich nie Sorgen um irgendetwas machen müssen. Und je nachdem, in welche Situation man hineingeboren wird, prägt das einen unglaublich. Es ist eine große Prägung und nicht nur mein Umfeld wird davon geprägt, sondern ich selber. Der Mensch selbst wird davon geprägt und geformt. Und all diese Dinge, all diese Umstände, die uns formen, die sind irgendwann fest in unserem Leben verankert. Die sind irgendwann fest in uns drin. Denn irgendwie sind sie uns ja in die Wiege gelegt worden. Unser ganzer Mensch gewöhnt sich an diese Umstände. Er lernt, mit ihnen zu leben. Er lernt, dass sie ein Teil von ihm sind. Und es entwickelt sich dadurch ein gewisser Lebensstandard. Und über diese Umstände redet heute Jakobus und wir möchten gerne einen Text dazu lesen, denn in diesen Umständen gibt es auch viele Anfechtungen. Ich möchte gemeinsam mit euch lesen, Jakobus Kapitel 1, Abvers 9. Der Jakobusbrief Kapitel 1, Abvers 9. Der niedrige Bruder aber rühme sich seiner Hoheit, der reiche aber seiner Erniedrigung. Denn wie des Grases Blume wird er vergehen. Denn die Sonne ist aufgegangen mit ihrer Glut und hat das Gras verdorren lassen. Und seine Blume ist abgefallen und die Zierde seines Ansehens ist verdorben. So ist auch der Reiche in seinen Wegen. Er wird verwelken. Glückselig der Mann, der die Prüfung erduldet. Denn nachdem er bewährt ist, wird er die Krone des Lebens empfangen, die er denen verheißen hat, die ihn lieben. Diesem Text, den wir heute betrachten möchten, geht es mit dieser Thematik weiter, wie es eigentlich sich ab Vers 1 schon hindurchzieht. Wir hatten in den letzten Predigten auch schon über Anfechtungen gelesen im Jakobusbrief. Wir haben gelesen, dass Gott diese Anfechtungen führt, dass er sie zulässt und dass wir uns darin freuen dürfen. Nicht, weil wir schlimme Situationen im Leben haben, sondern weil wir das Ziel sehen dürfen und den Weg, den Gott damit mit uns geht, immer mehr in sein Bild verändert zu werden, immer mehr zur Vollkommenheit hinzureifen. Das ist das, warum Gott uns diese Anfechtungen schenkt. Und wir haben gesehen, wie notwendig es ist, dass wir ohne Zweifel im Gebet um Weisheit Gottes beten in diesen Anfechtungen, im Glauben an ihn. So möchten wir uns anhand von diesem Text heute diesen Gedanken weiter verfolgen und uns drei Dinge ansehen. Erstens Anfechtungen in Armut, anschließend Anfechtungen in Reichtum und dann noch zum Schluss das Ende aller Anfechtungen. Das Ende aller Anfechtungen. Zunächst fängt Jakobus an mit den Anfechtungen in Armut. Jakobus schreibt, dass die Menschen, die niedrig gestellt sind, sich ihrer Hoheit rühmen sollen. Das Wort, das hier für niedrig verwendet wird, könnte man auch mit gering oder mit unbedeutend oder mit schwach oder mit arm übersetzen. Damit ist eine Person gemeint, die sozial erniedrigt ist, die eine Niedergeschlagenheit erlebt hat. Eine Person, die in armen Verhältnissen lebt, sozial, aber auch wirtschaftlich. Und so ein niedrig gestellter Bruder, ein Bruder, der in Armut lebt, er soll sich seiner Hoheit rühmen. Was bedeutet Hoheit, wenn er hier dieses Wort verwendet? Die Neue Genfer Übersetzung schreibt, mit der Würde, die der Herr ihm verliehen hat. Es handelt sich hier um die Stellung, die dieser Bruder in Jesus Christus bekommen hat. Die Erhöhung, die in seinem Leben, durch das Evangelium, das in seinem Leben gewirkt hat, wirksam geworden ist. Wenn ein Mensch in armen Verhältnissen lebt, er vielleicht kein schönes Zuhause hat, er nicht viel zu essen hat, vielleicht auch keine besonders gute Arbeit, dann ist man in dieser Welt nicht viel wert. Man ist nichts Besonderes, man sticht nie aus der Menge heraus. Man ist überhaupt nichts Besonderes. Im Gegenteil, man wird von anderen Menschen viel mehr bemitleidet. Man tut anderen leid, wenn man nicht viel hat. Oder die, die viel haben, hacken auf denen rum, die noch nichts haben. Um sich besser zu fühlen. Sie drücken die Arme noch ein bisschen weiter runter, um sich gut dabei zu fühlen. Um sich noch reicher zu fühlen. Rein gesellschaftlich ist man gar nichts wert hier in dieser Welt, wenn man nichts hat. Wenn man nicht viel kann, wenn man vielleicht keine besonders gute Ausbildung oder kein besonders gutes Studium hatte, wenn man nicht in den richtigen sozialen Kreisen verkehrt, dann hat man eigentlich gar keine Möglichkeit, hier herauszukommen. Gar keine Möglichkeit, ein Leben mit Bedeutung auf dieser Welt zu führen. Man lebt einfach vor sich hin in Armut, kämpft ums Überleben gewissermaßen und stirbt irgendwann. Man bleibt immer in dieser unteren Schicht der Menschheit. Und oft hat es damit etwas zu tun, in welchen Kreis man hineingeboren wird. Früher war das noch viel extremer. Heute lesen sich Eltern Bücher durch, welche Namen sie den Kindern geben sollen. Und manchmal ist es dann erstaunlich so, wow, auf welche Namen man heutzutage kommt. Früher war das ganz einfach, der Sohn hieß so wie der Vater. Es gab keine Bücher, die man gelesen hat, es war ganz klar, wie dieser Sohn oder diese Tochter heißen soll. Irgendjemand in der Familie hat schon mal so geheißen. Ist mir besonders aufgefallen, als ich den Stammbaum durchgelesen habe, da gab es nicht so viele Namen. Da haben sich ein paar Namen einfach immer wiederholt. Man musste automatisch den Beruf des Vaters erlernen und ihm alle Ehre bereiten. Da gab es nicht viel Auswahl. Man hat einfach das gemacht, was die Familie gemacht hat. Man war gezwungen, in die Fußstapfen der Eltern zu treten. Aber auch heute ist es so, dass man aus diesen armen Verhältnissen meistens die Leute nicht wirklich studieren gehen. Sie kommen da aus dieser ärmeren Schicht gar nicht heraus. Meistens bleibt man arm, wenn die Eltern auch arm sind. Man wird da hineingeboren. Auch wenn es Ausnahmen gibt, Menschen, die da herauskommen aus diesem Zustand, bleibt es doch bei den meisten Menschen gleich. Aber wir dürfen sehen und auch an dieser Stelle festhalten, dass auch Menschen in armen Verhältnissen sündigen. Nicht nur im Reichtum oder im Geld liegt die Sorge des Sündigens oder die Gefahr, sondern Sünde geschieht bei allen Menschen. Nicht nur durch Geld, sondern ein jedes Herz, ohne Ausnahme, ist sündig vor Gott. Ein jedes Herz, egal ob reich oder ob arm, braucht Vergebung von Gott. Das lehrt uns der Römerbrief so deutlich, denn alle haben gesündigt, alle. Sie erreichen nicht die Herrlichkeit Gottes. Und wenn Menschen aus ärmeren Verhältnissen kommen und dann kommen sie zum rettenden Glauben an Jesus Christus, wenn arme Menschen, die sozial arm sind, daran glauben, dass Jesus Christus für sie gestorben und auferstanden ist, er ihre Sünde getragen hat, dann spielt all das keine Rolle mehr. Dann spielt die Bedeutsamkeit auf dieser Welt, in der Gesellschaft, für sie keine Rolle mehr. Ab dann ist es unwichtig, wie arm sie in der Gesellschaft sind. Denn sie wissen, Jesus sorgt für mich. Ich gehöre zu ihm. Sie wissen, ich lebe nicht mehr für diese Erde, sondern ich lebe für den Himmel. Ich muss nicht mehr verkrampft versuchen, irgendwelche Schätze für diese Erde zu sammeln, sondern ich möchte Schätze für den Himmel sammeln. Ich darf zur Ehre Gottes leben. Ich muss nicht mehr krampfhaft versuchen, jemand Bedeutendes auf dieser Erde zu sein. Das wahre, ewige Leben in Jesus Christus übernimmt den ganzen Wert des Lebens in allen Bereichen. Genau darin besteht oft die Anfechtung in Armut. Darin besteht oft diese Glaubenserprobung, die Menschen haben, die in Armut leben. Sie wünschen sich manchmal, obwohl sie doch wissen, dass Gott sie so hineingestellt hat und dass Gott sie trotzdem zu sich geführt hat, sie wünschen sich trotzdem oft ein anderes Leben zu führen. Oft wünschen wir uns vielleicht, dass wir wohlhabender wären. Vielleicht wünschen wir uns, dass wir viel früher schuldenfrei wären. Keine Schulden mehr auf der Bank hätten wegen unserem Haus vielleicht. Vielleicht hätten wir gerne ein tolles Auto, so wie der Nachbar, oder ein schöneres, größeres Zuhause. Vielleicht wollen wir einmal diesen Zustand erleben, wo wir nicht mehr auf unser Geld sehen müssen, sondern einfach leben können ohne Sorgen diesbezüglich. Keine Sorgen mehr, um den Kontostand machen zu müssen. Und wir plagen uns hier und da mit einem schlechten Gewissen. Und dadurch kann sich eine gewisse Unzufriedenheit in unserem Herzen ausbreiten. Ein Denken, dass Gott vielleicht ungerecht wäre. Warum darf der eine Bruder so reich sein und ich so arm? Manchmal sehen wir auf andere Menschen und wir beneiden sie, warum es ihnen so gut geht und uns so schlecht. Wir leben doch im gleichen Land. Wir sehen auf Menschen und wir beneiden sie immer wieder, wie gut es ihnen geht, wie sehr sie gesegnet sind mit ihrem Reichtum. Manche Kinder, immer wieder erlebt, wünschen sich, in einer anderen Familie groß zu werden, wo die Eltern ihren Kindern mehr ermöglichen können. Manchmal bereuen Eltern Dinge, die sie getan haben, weil wenn sie sie nicht getan hätten, sie finanziell besser dastehen würden. Diese Gefahr ist da in Armut. In Sprüche 30, Vers 7 bis 9, Richard hat die Verse letztens auch schon mal in der Bibelstunde weitergegeben, ich will sie nochmal wiederholen und auch ermutigen, dieses Gebet in gewisser Hinsicht nachzuahmen. Sprüche 30, 7 bis 9. Zweierlei erbitte ich von dir, verweigere es mir nicht, ehe ich sterbe. Falschheit und Lügenwort entferne von mir, Armut und Reichtum gib mir nicht. Speise mich mit dem mir beschiedenen Brot, damit ich nicht satt werde und dich verleugne und spreche, wer ist der Herr? Und damit ich nicht verarme und stehle und mich vergreife an dem Namen des Herrn. In Armut und in Reichtum liegt eine Gefahr für die Sünde. Und dieses Gebet ist ein gutes Gebet. Der Wunsch, in der Abhängigkeit gegenüber Gott zu leben, damit wir nicht sündigen, damit wir auf keinen Fall in eins dieser Dinge rutschen und Gott verleugnen, uns an Gott versündigen oder ihn vergessen. Wenn wir in Armut leben, dann können wir auch anders sündigen, als nur Unzufriedenheit im Herzen zu haben oder andere Menschen zu beneiden. Wir können versuchen, unser Glück selbst in die Hand zu nehmen. Durch Taten, die Gott verabscheut, durch Taten, die nicht gut sind. Unehrlichkeit und Trug zum Beispiel hilft uns sehr gut in ärmeren Verhältnissen zu ein bisschen mehr Geld oder zu einer bisschen besseren Stellung zu kommen. Auch hier kann eine große Anfechtung liegen und wirken. Wie sieht es aus mit der Steuererklärung? Hier kann man einige Dinge tun, die nicht ganz ehrlich sind, aber es sieht danach viel besser aus. Wie sieht es aus mit Diebstahl, Material auf der Arbeit mitzunehmen vielleicht? Das sind ja nur kleine Dinge, merkt der Chef gar nicht. Oder mit Schwarzarbeit. auch ein Thema, wo wir dazu neigen, es eher gut zu reden und sagen, ja, das ist nicht ganz so und das kann man ja auch so sehen. Sind wir wirklich mit einem reinen Herzen in der Abhängigkeit zu Gott? Jakobus mahnt hier sehr stark und er sagt, rühme dich deiner Hoheit, die du in Jesus Christus hast. Rühme dich in dieser Stellung, in diesem Werk von Jesus Christus. Schau nicht auf deine sozialen Kontakte, schau nicht darauf, wie viel Wert du in der Gesellschaft bist. Schau nicht auf deine wirtschaftliche Lage, sondern schau auf deine Stellung, die du in Jesus Christus hast. Du bist nicht mehr ein armer Schlucker, sondern du bist ein Kind des höchsten Gottes. Du bist nicht mehr einer, der sich schämen muss, weil er nicht viel wert ist in dieser Gesellschaft, sondern dir ist vergeben vor Gott. Du bist gerechtfertigt. Du bist frei. Hör auf, die ganze Zeit zu meinen, du könntest Gott besser dienen, wenn du Geld hättest. Oder du könntest ein besserer Spender sein, wenn du mehr Geld hättest. Denk ja nicht, dass mit mehr Materialismus oder mit einer höheren angesehenen sozialen Kontakten und Kreisen etwa mehr Erfüllung in deinem Leben hättest, dass es dir als Christ etwa besser gehen könnte. Wahre Erfüllung und Zufriedenheit finden wir alleine in Jesus Christus. Nicht in einem Ehepartner, nicht in Geld, nicht in irgendwelchen sozialen Kontakten, sondern allein in Jesus Christus finden wir Erfüllung und wahre Zufriedenheit. Aber die wahre Last, die wahre Last ist die Last der Sünde und nicht die Last des Armuts. Rühme dich in der Hoheit deiner Stellung in Jesus Christus. Du musst dich nicht mehr selbst bemitleiden, wenn du wenig hast. Du musst auch nicht das Mitleid anderer Menschen suchen, wenn du arm bist. Gott hat dich in diese Situation hineingestellt. Vielleicht hättest du niemals zu Gott gefunden, wenn du reich gewesen wärst. Vielleicht hättest du dein ganzes Geld schon ausgegeben, dich in den Ruin damit getrieben. Gott weiß, was du brauchst. Gott weiß, was nötig ist und was er dir geben muss. Und er hat es so gewollt und geplant. Natürlich können wir Dinge in unserem Leben ändern. Wir können uns eine Arbeit suchen, die besser ist als die, die wir tun. Oder überhaupt eine Arbeit, wenn wir keine haben. Wir können lernen, gut mit unserem Geld umzugehen. Nicht jeder, der arm ist, ist arm, weil Gott es so gewollt hat. Manche sind auch sehr unvorteilhaft mit ihrem Geld umgegangen und dadurch arm geworden. Faulheit, lehrt die Sprüche, bewirkt auch irgendwann Armut. Aber es gibt auch Dinge in unserem Leben, die wir nicht ändern können. Es gibt Dinge, da können wir nichts dagegen tun, da sind wir hineingestellt. Und hier dürfen wir glauben und wir dürfen wissen, dass Gott uns führt, dass Gott alles in seiner Hand hat. Und in Schwierigkeiten und Anfechtungen müssen wir uns immer wieder die Frage stellen, wer bin ich in Jesus Christus? Was hat das all für einen Sinn? Wo ist meine Identität wirklich? Und dann wissen wir, ich bin ein Kind Gottes. Jesu Opfer hat mich von meiner wahren Last, von meiner wahren Schuld befreit. Ich gehöre Gott und ich kann mich dessen rühmen. Nicht, weil der Ruhm dann uns gehört, sondern es ist sein Ruhm, dass er uns da hineingestellt hat, dass er uns hier herausgerettet hat aus dieser Dunkelheit. Ich kann sein Werk rühmen. Und Armut kann eine Gefahr sein, eine reelle Gefahr für uns. Aber ein niedrig gestellter Bruder oder eine niedrig gestellte Schwester ist unendlich reich in Jesus Christus. Und daran sollen wir in Anfechtungen denken. Wenn wir dazu neigen, vielleicht wieder andere Menschen zu beneiden oder wenn wir dazu neigen, uns unwohl zu fühlen und uns ungerecht zu fühlen, wenn wir dazu neigen, Gott vielleicht anzuklagen, weil er uns da hineingestellt hat, dann sollen wir darauf schauen, wer wir in ihm sind. Dann sollen wir nicht auf unsere Armut schauen und uns selbst bemitleiden, sondern wir dürfen hinaufschauen zu Christus. Wir dürfen wissen, mein wahrer Reichtum liegt hier und nicht in dieser Welt. Aber nicht allein in Armut, sondern auch in Reichtum verbirgt sich eine Gefahr. Und auch die Menschen, die reich sind, an diese Menschen hat Jakobus auch eine Ermahnung. Das bringt uns zum zweiten Punkt, Anfechtungen in Reichtum. Jakobus schreibt, der Reiche aber rühme sich seiner Erniedrigung. Vielleicht verwundert es den einen oder anderen, dass Jakobus nicht sagt, der Reiche erfreue sich an seinen Reichtümern. Denn das, was er hier sagt, scheint zunächst im Widerspruch zu stehen. Jakobus sagt, dass sich ein Reicher nicht an seinen Reichtümern freuen soll, sondern er soll sich freuen, dass er erniedrigt worden ist, dass er wörtlich hinuntergedrückt worden ist. Um besser zu verstehen, was Jakobus hier meint oder was er damit sagen will, möchten wir uns die Begründung ansehen. Das schreibt er danach weiter in Vers 11. Denn wie des Grases Blume wird er vergehen. Denn die Sonne ist aufgegangen mit ihrer Glut und hat das Gras verdorren lassen und seine Blume ist abgefallen. Und die Zierde seines Aussehens ist verdorben, so wird auch der Reiche in seinen Wegen verwelken. Der Reichtum ist etwas, das uns sehr schnell und sehr stark kontrollieren und beherrschen will und es auch kann. Das war schon immer so und das wird auch schon immer so bleiben. Geld, Wohlstand und Materialismus gibt uns ein Gefühl von Sicherheit und gibt uns ein Gefühl von Macht. Wir können wirklich sehr schnell und sehr einfach Identität in Materialismus, Besitz und Geld finden. Man kann fast alles kaufen und man kann fast jeden kaufen. Wenn ein Mensch, dem es sehr gut geht, an nichts fehlt und er kommt zum wahren Glauben an Jesus Christus, dann hat er ernsthafte Schwierigkeiten. Denn es gibt nicht sehr viele reiche Christen, die sehr gut mit ihrem Geld umgehen. Im Gegenteil, es ist eine riesengroße Bremse für den Weg in die Ewigkeit. Zum einen sagt Jesus an einer Stelle, dass es für reiche Menschen besonders schwierig ist, in den Himmel zu kommen, den Weg in den Himmel zu finden. Es ist wahrscheinlicher, dass ein Kamel durch ein Nadelöhr hindurchgeht. Als Kind habe ich nicht mal den Faden durchbekommen. Ich habe mich gefragt, wie soll da ein Kamel durchpassen? Es ist nahezu unmöglich, dass ein wirklich reicher Mensch nicht voll und ganz von ihrem Reichtum beherrscht wird, nicht in vollem Maße Götzendienst betreibt und sein Geld anbetet. Nun, es gibt dennoch reiche Menschen, die Jesus Christus nachfolgen und an Jesus Christus als ihren Erlöser glauben. Aber wenn das der Fall ist, dann nur, weil sie ihre Erniedrigung anerkannt haben. Dann nur, weil die ganze wirtschaftliche Sicherheit des Reichtums und der Materialismus verloren gegangen ist. Denn all das ist vor Gott nichts mehr wert. All das ist vergangen, es ist wertlos. Wenn wir auf dieses Leben, das wir hier auf der Erde haben, durch die Brille Gottes und die Brille des Evangeliums sehen, dann wissen wir, dass Reichtum und Geld und Besitz vergehen werden. Jakobus vergleicht das sehr schön mit einer Blume. Die Sonne geht auf und sie ist sehr heiß. Und die Blume und das Gras und all diese schönen Dinge, die blühen, die können in der Hitze der Sonne sehr schnell vergehen. Sie können sehr schnell verbrennen. Es verdorrt, es verwelkt und es fällt ab. Es ist zerstört. Alles, was bleibt, ist vielleicht die Erinnerung. Ein paar Bilder gemacht, bevor die Sonne alles vernichtet. Wir können einen guten und einen schönen Garten haben, in einem guten Maß von Sonne und Regen. Aber wenn es zu heiß wird, dann ist diese einst so schön ansehende Pflanze und Blume bereits ihrem Untergang geweiht. Sie gehören der Geschichte an. Und wir können uns vielleicht daran zurückerinnern und sagen, wisst ihr noch, die schöne Blume damals im Garten, ganz kurz war sie da und dann war sie verbrannt. Nun, wie kann sich ein Reicher nun darin rühmen, dass er erniedrigt worden ist? Wie geht das? Wie kann darin sein Ruhm sein? Wenn ein Armer erhöht wird, wie kann dann ein Reicher erniedrigt werden? Im Grunde passiert mit beiden dasselbe. Beide werden in einen neuen Stand in Jesus Christus gerückt. Sie sind nicht mehr Bürger der Erde, sondern des Himmels. Sie leben nicht mehr für sich selbst, sondern sie leben für Jesus Christus. Sie suchen nicht mehr ihren Willen, sondern seinen Willen. Und unter diesem Blick wird er erniedrigt, weil all sein Habe, all sein Geld nichts mehr wert ist. Ohne Christus können wir das nicht sehen. Ohne Christus können wir das auch nicht verstehen. Ohne Jesus Christus suchen wir Halt und suchen wir Sicherheit im Geld und im Besitz, wenn wir es haben. Doch mit Christus sehen wir, wie erbärmlich und wie schwach das ist, in solchen vergänglichen Dingen unseren Halt zu suchen? Jeremia schreibt folgende Worte in Jeremia 9, 22 und 23. So spricht der Herr: Der Weise rühme sich nicht seiner Weisheit und der Starke rühme sich nicht seiner Stärke, der Reiche rühme sich nicht seines Reichtums, sondern wer sich rühmt, der rühme sich dessen, Einsicht zu haben und mich zu erkennen, dass ich der Herr bin, der Güte, Recht und Gerechtigkeit übt auf der Erde, denn daran habe ich wohlgefallen, spricht der Herr. Ein Mensch, der Gott wirklich erkannt hat, der rühmt sich nicht in seinem Reichtum. Denn er kann seine Identität nicht mehr im Geld finden. Das ist nicht mehr möglich. Und Jesus macht es selbst so deutlich an einer anderen Stelle, sagt er, kein Hausknecht, kein Verwalter kann zwei Herren dienen. Denn entweder wird er den einen hassen und den anderen lieben oder wird den einen anhängen und den anderen verachten. Man kann nicht Gott dienen und dem Mammon. Jesus sagt, ihr könnt nicht, es geht nicht, es ist unmöglich, zwei Herren zu dienen. Wenn du Geld liebst und dich sicher in deinem Geld fühlst, dem Dienst und es dir wichtig ist, dann hast du ein ernsthaftes Problem, denn das stellt in Frage, ob Jesus Christus wirklich dein Herr ist. Du kannst nicht zwei Herren dienen. Es ist nicht möglich. Die, die reich sind, die, die viel Reichtum in dieser Welt haben, sie werden in dieser Hinsicht erniedrigt. Sie können ihrem Geld nicht mehr dienen. Ihr Geld kann nicht mehr ihr Gott sein. Es kann ihnen keine Sicherheit mehr geben, wenn sie Christus wirklich erkannt haben. Und deshalb rühmt sich ein Reicher nicht in seinem Reichtum, weil er Christus gesehen hat. Weil er zu Christus gehört, das ist sein Reichtum. Deshalb wird all sein Besitz, all sein Reichtum erniedrigt. Ein Reichtum, den wir hier auf der Erde haben können, der sagt nichts darüber aus, ob wir reich sind in Jesus Christus. Nur weil du hier angesehen bist und weil du hier reich bist und es dir so gut geht, heißt das absolut nicht, dass es dir vor Gott auch gut geht oder dass deine Beziehung zu Gott auch gut ist oder dass du vor Gott etwa reich wärst oder angesehen. Nein, im Gegenteil. Vor Gott hast du eine große Schuld. Jeder von uns hat vor Gott eine große Schuld und diese Schuld können wir nicht bezahlen, egal wie reich wir sind. Egal wie viel Geld wir auf dem Konto haben, egal wie viel unser Haus wert ist, es gibt kein Erbe und es gibt kein Geld der Welt, das diese Schuld etwa bezahlen könnte. Nicht mit deinem Geld, nicht mit deinem Haus, deinem Materialismus, deinem Auto, deinem Beruf oder sonstige Dinge. Du kannst diese Schuld nicht bezahlen. Man wird dir dein Leben nehmen müssen. Man wird dich töten müssen, um diese Schuld zu begleichen. Ein jeder wird vor Gott stehen und sich rechtfertigen müssen für diese Schuld. Und wir haben nicht genug Geld. Es gibt kein Geld der Welt. Nicht der reichste Mensch der Welt kann diese Schuld bezahlen. Mir fällt immer wieder dabei diese Stelle ein, wo Jesus von diesem Mann erzählt, bei dem es einfach läuft. Bei dem läuft es richtig gut. Die Kassen klingeln, die Ernte läuft, die Saat läuft gut und er schafft sein ganzes Getreide und seine ganzen Früchte und alle diese Dinge in seine Scheunen. Und die Scheunen werden so klein, so gut läuft das Geschäft. Wir sehen das heute an vielen Firmen, die bauen Hallen ohne Ende. So war es auch bei diesem Mann. Bei dem läuft es einfach. Er reißt seine Scheunen ab, baut sich größere und sagt, so, und anschließend setze ich mich zur Ruhe. Dann ist gut. Und er fühlt sich so sicher, oder? Er fühlt sich irgendwie schon so unbesiegbar. Und Gott sagt zu ihm, du Tor, heute Nacht wird man deine Seele von dir fordern. Und was du dir vorbereitet hast, für wen wird es sein? So ist der, der Schätze für sich selbst sammelt und nicht reich ist in Bezug auf Gott. So geht es Menschen, die für sich selbst leben. So geht es Menschen, die ihren Halt in ihrem Reichtum suchen. Sie fühlen sich in dem einen Moment so unglaublich reich Und trotzdem muss er sterben. Trotzdem muss er vor den Thron Gottes. Und er hat nichts. Gar nichts. Er steht nackt vor Gott da. Sein Geld bleibt hier. Seine Kinder freuen sich ein paar Jahre. Und dann werden auch sie vor Gott stehen. Auch ohne diesem Geld. Das Einzige, was wir mitnehmen können, ist das, was sich in unserem Herzen befindet. Jesus sagt zu den Pharisäern, die übrigens das Geld auch sehr geliebt haben, und er sagt, ihr selbst stellt euch vor den Menschen als gerecht hin. Ihr selbst stellt euch so schön da vor den anderen Menschen. Aber Gott kennt eure Herzen. Gott kennt eure Herzen. Macht euch nichts vor. Gott weiß, wie es in euren Herzen aussieht. Und er weiß ganz genau, welches Herz zu ihm gehört. Gott weiß es. Reichtum kann eine unglaublich große Gefahr für uns heute sein, wenn wir uns nicht darin erniedrigen. In unserem Reichtum neigen wir immer wieder dazu, diesem Reichtum und all dem Guten, was wir haben, einen besonderen Stellenwert zu geben, der ihm aber niemals gehören darf. Und deshalb möchten wir kurz einen Versuch machen, innerlich. Und zwar möchten wir uns eine Waagschale vorstellen und wir werden jetzt in die eine Waagschale all unseren Materialismus und unser Geld auf die eine Seite legen und das, was Jesus Christus in unserem Leben ist, auf die andere Seite. Und ich stelle einfach ein paar Fragen und gedanklich werden wir mal schauen, ob diese Waage, also in welche Richtung sie ausschlagen wird. Wie oft denkst du in deinem Leben über Geld nach? Wie oft denkst du darüber nach, was du dir noch anschaffen könntest mit all deinem Geld? Wie du es verwalten könntest? Hättest du vielleicht sogar noch mehr Geld zur Verfügung, als du schon hast, obwohl es dir gut geht? Welche Dinge willst du dir vielleicht noch anschaffen, die du gar nicht brauchst? Manchmal kaufen wir Dinge von einem Geld, das wir gar nicht haben. Ein schlauer Mann sagte einmal, wir kaufen mit dem Geld, das wir nicht haben, Dinge, die wir nicht brauchen, um Menschen zu beeindrucken, die wir eigentlich gar nicht mögen. Das ist oft die Grundhaltung in unserem Leben, wie wir mit Geld umgehen. Und so ist es oft so. Also, wie oft denkst du über dein Geld nach? Wie oft denkst du über deinen persönlichen Besitz nach? Das ist uns bereits in die Wiege gelegt. Kinder wissen ganz genau, welches Spielzeug ihnen gehört und sie wissen auch ganz genau, wie sie es verteidigen können, wie sie es beschützen können vor anderen Kindern, die es einem wegnehmen wollen. Wie viel investierst du in dein Haus? Versuchst du, alles Mögliche hineinzustecken, in Renovierungen, in Sondertilgungen, Hauptsache schnell fertig, Hauptsache schnell schuldenfrei? Ist das das, worauf du dich konzentrierst mit all deinem Reichtum? Das ist ein Bereich, wo ich viel zu kämpfen hatte in den letzten Jahren. Wie wichtig ist es dir, welches Auto du fährst? Wie wichtig ist es dir, welche Kleidung du trägst? Ich erinnere mich an die Schulzeit, da war es sehr wichtig, welche Kleidung man trägt. Hast du vor, dir dein kleines, eigenes Imperium aufzubauen mit all deinem Geld und dem Besitz? Hört sich nach außen hin merkwürdig an, aber innerlich sieht es oft so aus, als würden wir es tun. Was unterscheidet dich von diesem Mann, der seine Scheunen abreißt, um größere zu bauen? Was unterscheidet dich? Und jetzt, da wir einiges so auf die Waagschale gelegt haben, denkt mal darüber nach, was ihr euch in den letzten Jahren alles gekauft habt. War es wirklich notwendig, um ein gutes Leben vor Gott zu führen? Wie sieht die andere Seite aus? Jesus Christus in unserem Leben, leichter oder schwerer? Wie viel denkst du über Jesus Christus nach? Deinen Zahltag kannst du vielleicht kaum erwarten, aber ein paar Mal das Abendmahl ausfallen lassen ist nicht so schlimm. Die Gelegenheit auszulassen, diesem Befehl Gottes nachzukommen, am Leiden und Sterben teilzuhaben, die Segnungen immer wieder neu in Anspruch zu nehmen innerhalb des Abendmahls, das scheint nicht ganz so wichtig zu sein wie der Zahltag. Wenn das Gehalt einen Monat nicht kommen würde, wäre das für manche Menschen der Untergang. Aber eine längere Zeit in Sünde zu leben und sie nicht zu bereinigen, nicht die Vergebung anderer Menschen und Gottes in Anspruch zu nehmen, das ist schon okay, das können wir schon irgendwie gutheißen. Zeit zu investieren und sich Dinge anzuschaffen, und vielleicht eine besondere Betriebsanleitung zu lesen, das ist kein Problem. Wir können Geräte mittlerweile studieren. Es gibt Kaffeemaschinen, da kann man seinen Namen einprogrammieren, schon perfekt abgestimmt mit Milch und Zucker. Und man könnte Stunden darin investieren, das zu programmieren. Aber mit der Bibel können wir nicht viel anfangen. Diese Betriebsanleitung, diese Heilsgeschichte Gottes, die hat nicht so sehr eine besondere Bedeutung für uns oft. Wie viel Zeit verbringen wir mit unserem Geld und den Dingen, die wir mit unserem Geld gekauft haben, im Vergleich dazu, wie wir Zeit verbringen mit unserem Herrn und mit unserem Erlöser? Wie sieht das aus, wenn wir auf die Knie gehen und beten? Beten mit der Gemeinde, Mittwochabend. Wie sieht es da aus? Verbringen wir da Zeit mit Dingen, die wir uns gekauft haben? Oder verbringen wir Zeit hier im Gebet? Wie viel Zeit investieren wir darin, all unseren Reichtum und unseren Materialismus irgendwie zu verwalten und gut dastehen zu lassen und alles schön, ordentlich und sauber zu halten, was wir uns gekauft haben, aber die heiligen Mittel, die Gott uns gegeben hat, zu beten, für ihn zu leben, die Gaben, die Gott uns gegeben hat, zu investieren in sein Reich. Wie viel Zeit verbringen wir damit? Wie gut kennst du deine Kontoauszüge? Du weißt, an welchen Tagen vielleicht etwas reingeht ins Konto und etwas rausgeht. Aber mit Gottes Wort können wir nicht so richtig viel anfangen. Manchmal vielleicht. Wie viele Sorgen machst du dir um dein Geld? Wie viel denkst du darüber nach? Und wie sehr sorgst du dich um Menschen, die Gott nicht kennen? Menschen, die dir vielleicht sogar nahestehen innerhalb der Familie oder der Verwandtschaft. Man redet miteinander über alles Mögliche, aber wir lassen manchmal die Tatsache außer unserem Blickfeld, dass sie geradeweg in die Hölle gehen. Wie sehr schmerzt es uns, wenn wir Geld irgendwo verlieren? Was ist mit Menschen, die einfach an uns vorbeigehen und wir wissen, wo sie hingehen? Und es regt sich nichts in uns. Ich möchte fragen, ist Materialismus, Besitz und Geld in deinem Leben eine Gefahr für dein geistliches Leben? Dienst du deinem Geld und deinem Materialismus? Sind sie dein Herr? Als ich mir diese Fragen gestellt habe, musste ich sagen, ja, in gewisser Hinsicht ist es immer wieder so in meinem Leben. Dann müssen wir Buße tun und wir müssen umkehren und wir müssen unsere Schuld darin sehen, dass wir Götzendienst betreiben. Wir müssen umkehren von unserer Ich-Bezogenheit und auf Jesus Christus sehen. Sagen, nein, das ist nicht der Reichtum, sondern mein Reichtum liegt in Jesus Christus. Wie viel Geld geben wir in das Reich Gottes? Wie viel Geld geben wir in die Gemeinde und in die Missionswerke und vor allem auch Menschen, die es brauchen in unserem Umfeld? Leben wir in dieser Hinsicht wirklich hinsichtlich auf Gottes Reich und für den Himmel? Leben wir für den Himmel und für das, was wir in die Ewigkeit einsetzen möchten? Sieht man an unserem Umgang mit unserem Geld und dem Besitz, dass wir nicht für uns, sondern für Gottes Ehre leben? Liebe Gemeinde, ich will noch hier an dieser Stelle unglaublich wichtig betonen, es geht nicht darum, wie viel Geld ein jeder hat. Es geht auch in erster Linie nicht darauf zu, wie viel jeder in die Gemeinde gibt oder anderen Menschen gibt. Es geht nicht um den Betrag. Es kommt auf das Herz drauf an. Es kommt darauf an, warum wir es geben. Paulus sagt, er sagt nicht, dass Gott jeden Geber lieb hat, sondern er sagt, dass er einen fröhlichen Geber lieb hat. Jemand, der es gerne tut, jemand, der es liebt, etwas von sich zu geben. Wenn wir ein Haus haben oder ein Auto oder eins haben wollen, dann lieben wir es doch, Geld dafür zur Seite zu legen, um uns das irgendwann leisten zu können, nicht wahr? Und es ist uns nicht zu schade, riesengroße Summen an Geld ins Haus oder ins Auto fließen zu lassen. Und wir lieben es. Wir haben ein fröhliches Herz dabei, nicht wahr? Weil es an uns gehört, weil es etwas Schönes ist. Aber haben wir das gleiche Herz auch bei diesen geistlichen Anliegen, wenn wir anderen Menschen helfen wollen? Oder fließt uns eine Träne übers Gesicht, wenn wir das Geld in den Spendenbeutel werfen müssen? Es kommt auf unser Herz drauf an, nicht um den Betrag, nicht um das, was auf dem Konto ist, sondern es kommt darauf an, wo hängt mein Herz dran? Auf wen ist mein Herz ausgerichtet, wenn es um all mein Besitz geht? Willst du in allen Dingen Gott lieben? Willst du ihm dienen? Dann tu es auch in Sachen Reichtum und Besitz. Voll und ganz für Gott, voll und ganz für seine Ehre. Gott schenkt uns immer wieder Situationen in Anfechtungen und Prüfungen, wenn es um Geld geht. Und manchmal sind wir so blind in dieser Sache, dass wir gar nicht sehen, wo diese Anfechtungen liegen, wo diese Probleme liegen. Gott weiß, wie sehr wir an unserem Geld hängen. Gott weiß, wie sehr wir an unserem Reichtum hängen. Und Jesus redet auch in den Evangelien, kann man sehr empfehlen, mal die Evangelien durchzulesen mit diesem Blickfeld, dass Jesus mehr über Geld redet als über Himmel und Hölle zusammen. Mehr über Geld. Und das alles wird vergehen, liebe Gemeinde. Unser Geld, unser Reichtum, der Besitz, er blüht kurz auf und verschwindet dann für immer. Für immer. Es bleibt nichts übrig, außer dem, was wir zuvor in die Ewigkeit investiert haben. Also wenn es Situationen in unserem Leben, in Armut und in Reichtum begegnen und sie möchten, dass wir zu ihnen kommen und sie rufen und sagen, hey, schau mich an, schau deinen Besitz an, den du hier hast, konzentrier dich darauf, denk darüber nach, was du mit all diesen guten Dingen tun kannst, dann dürfen wir sagen, nein. Ich will das nicht. Nein, mein Reichtum liegt allein in Jesus Christus. Ich will reich sein in Gott und nicht so wie dieser Mensch, der seine Scheunen baute und größere baute und nicht reich war in Bezug auf Gott. Auf Jesus Christus zu schauen und sagen, da will ich hingehen. Da ist mein Reichtum verborgen. Da gehöre ich hin. Armut, aber auch Reichtum kann große Versuchungen und große Anfechtungen in unserem Leben bedeuten. Wie gehen wir damit um? Sehen wir diese Situation, in die Gott uns immer wieder hineinführt? Und sind wir darauf konzentriert, wahre Nachfolger zu sein, uns voll und ganz Gott hinzugeben? Dann sehe diese Situation als einen Akt der Gnade Gottes an, in dem er dir helfen möchte, dich von diesen Dingen zu lösen und dich deiner Erniedrigung zu rühmen in deinem Reichtum. Und voll und ganz für Gott zu leben. Das bedeutet nicht, dass wir alles verkaufen müssen. Es bedeutet nicht, dass wir alles von uns schaffen und Hauptsache arm sind, denn das bringt auch Anfechtungen mit sich. Sondern es bedeutet, dass wir unseren Reichtum und unseren Besitz für das Reich Gottes einsetzen möchten. Und nachdem Jakobus über Reichtum und Armut und die Anfechtungen, die sich jeweils darin verbergen, gesprochen hat, richtet er die Empfänger des Briefes auf das Ziel und auf das Ende dieser Anfechtungen aus. In Vers 12 heißt es, glückselig der Mann, der die Prüfung erduldet, denn nachdem er bewährt ist, wird er die Krone des Lebens empfangen, die er denen verheißen hat, die ihn lieben. Im Laufe unseres Lebens werden wir durch viele verschiedene Stationen gehen müssen. Es wird Zeiten geben, wo wir sehr viel Glück, sehr viel Freude und sehr viel Liebe erfahren werden. Aber es werden auch Zeiten kommen, die sehr schwer sind. Zeiten, in denen wir unglaublich schwere Entscheidungen treffen müssen. Zeiten, in denen wir Leid und Not erfahren werden. In denen wir Menschen verlieren werden, die uns sehr am Herzen hängen. Zeiten, in denen wir vielleicht alles riskieren müssen, was wir haben. Und das hat mit einer gewissen Reibung zu tun. Das wird in unserem Leben eine Reibung erzeugen. Und es gibt Dinge in unserem Leben, die wir immer noch festhalten möchten. Dinge, an denen wir uns festhalten, die wir nicht abgeben wollen, die wir irgendwie als Christ immer noch in unserem Herzen tragen möchten. Und dann sagen wir zwar, ich diene zwar Gott, aber mit meinem Geld mache ich trotzdem, was ich will. Oder ich diene zwar Jesus Christus, aber ich will das mit meiner eigenen Denkweise tun. Ich brauche die Weisheit Gottes nicht. Und jeder von uns hat in seinem Leben Bereiche, die ihn daran hindern und die ihn bremsen, sich voll und ganz Jesus Christus hinzugeben. Und Gott wird immer wieder Situationen schicken und immer wieder Dinge in unser Leben schicken und Situationen schaffen, in denen wir uns entscheiden werden müssen. Umstände und Situationen, in denen uns bewusst werden wird, Moment mal, was ist das hier? Was passiert hier in meinem Leben? Wir werden merken, hey, wir sind Kinder Gottes und Gott als unser Vater schenkt uns und hilft uns, loszulassen. Und voll und ganz im Glauben und im Vertrauen auf ihn, uns auf ihn zu werfen, uns auf ihn zu stützen und für ihn zu leben und all die Dinge, die noch hindern, loszulassen. Und warum halten wir uns oft an diesen Dingen fest? Weil wir denken, es wäre etwas Bedeutendes für uns. Weil wir denken, es wäre doch irgendwie wichtig oder ein kleines Bonusmaterial. Und oft ist es gar nicht so, dass wir uns wirklich reich in Jesus Christus fühlen oder denken, wir wären reich. Aber wir dürfen nicht so tun, als hätte Gott uns nur ein kleines Taschengeld gegeben oder ein kleines Azubi-Gehalt, sondern er hat uns den Reichtum gegeben, der niemals aufhört, in Jesus Christus. Wenn wir irgendwann in seiner Herrlichkeit sind, bei ihm sind, ich weiß nicht, ob wir noch die Fähigkeit haben werden, zurückzudenken an unser Leben hier, aber wir werden uns fragen, was habe ich an Dingen festgehalten? Da bin ich mir sicher. Wir dürfen in diesen Situationen im Glauben und im Vertrauen auf Gott uns ganz auf ihn werfen. Und wenn wir solche Situationen in unserem Leben nicht kennen, wenn wir Situationen dieser Anfechtung und dieser schwierigen Umstände in unserem Leben nie erfahren haben, dann haben wir ein ganz großes Problem. Denn das ist ein Zeichen wahrer Liebe und wahrer Gnade von Gott, dass er uns Dinge aus unserem Leben entfernt und uns durch Situationen hindurchgehen lässt, in denen wir leiden werden und leiden müssen, damit wir reifen können, damit wir wachsen können im Glauben. Das tut Gott bei jedem seiner Kinder. Und wenn wir in diesen Zeiten feststehen, wenn wir in dieser Zeit der Glaube sich bewährt, wenn wir in diesen Zeiten in Jesus Christus uns festigen lassen, dann sind wir glückselig zu preisen. Nicht einfach nur glücklich zu preisen, sondern glückselig zu preisen. Es fließt über in unserem Leben. Aber warum? Was ist das Glück, das wir darin erfahren? Nach all diesem Schmerz, nach all dieser Versuchung, der Not und des Leidens, werden wir bei Jesus Christus sein. Wir werden bei dem sein, der hier einst auf die Erde gekommen ist, um für unsere Schuld zu sterben. Wir werden bei dem sein, für den wir hier leben. Jesus ist für uns alles. Und wir gehen dahin, wo die Qualen für immer aufhören. Wir dürfen irgendwann eingehen in die Herrlichkeit. Und wir werden die Krone des Lebens bekommen, die Gott versprochen hat. Und diese Krone des Lebens ist nicht die Krone des Königs, sondern es ist die Siegerehrung bei einem Wettkampf oder bei einem Wettlauf. Die Sportler damals bekommen einen Siegeskranz, der ihnen auf ihr Haupt gesetzt wurde. Und das ist es, worauf wir warten. Das ist, worauf wir hinarbeiten in unserem Leben. All das, was wir hier haben an Reichtümern oder auch an Armut, das bleibt hier. Es bleibt hier. Dafür leben wir nicht. Wenn wir zu Jesus Christus gehören, leben wir nicht für diese Lebensumstände in unserem Leben. Wir leben für die Ewigkeit. Wir leben für unseren König, der uns erlöst hat, der uns errettet hat. Wir leben für die Ewigkeit. Wir leben für seine Ehre und nicht für unsere Ehre. Und Jesus hat diese Krone allen Menschen verheißen, die ihn lieben. Keiner kann Jesus lieben, ohne seine Vergebung in Anspruch zu nehmen. Wir können nicht Jesus lieben, ohne durch sein Werk befreit worden zu sein. Sind wir bereit, diesen Weg der Anfechtungen zu gehen? Sind wir bereit, alle Dinge abzulegen, die uns hindern? Die Hoffnung allein auf Jesus Christus zu setzen. Ich habe noch keinen Sportler gefunden in einem Wettlauf, der gesagt hat, ich weiß gar nicht, wo das Ziel ist. Ich weiß gar nicht, in welche Richtung ich laufen soll. Ich habe auch keinen Sportler gefunden, der nicht wusste, wie er seinen Sport auszuüben hat. Wir wissen ganz genau, wie wir in einem Training sein können. Wir wissen ganz genau, worauf wir uns konzentrieren wollen. Aber was ist mit dem Training, das Gott uns gibt? Wofür sind all die Anfechtungen, die du erlebst? Was sollen sie bewirken in deinem Leben? Ich will uns ermutigen, es ist wichtig, die Augen an den Punkt zu richten, wo wir hinwollen, in die Ewigkeit, zu unserem Vater, zum Herrn Jesus Christus. denn er hat es versprochen an alle Menschen, die ihn lieben. Was bedeutet das, alle Menschen, die ihn lieben? Ist das einfach ein Gefühl, das in uns sein muss? Liebe? Wir wissen, dass Gott zuerst geliebt hat, dass er aus Liebe gehandelt hat. In 1. Johannes 4, Vers 9 und 10 heißt es, hierin ist die Liebe offenbar geworden, dass Gott seinen Sohn in die Welt gesandt hat, damit wir durch ihn leben mögen. Hierin ist die Liebe, nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt und seinen Sohn gesandt hat als Sühnung für unsere Sünden. Wir sehen nicht nur das Ende vor uns, sondern wir sehen auch den Anfang, wo all das angefangen hat. Jesus zu lieben ist nicht einfach etwas, das auf einmal in uns war. Es kommt nicht einfach aus uns, dass wir sagen, oh, okay, jetzt liebe ich Jesus und jetzt lebe ich für ihn. So funktioniert das nicht, sondern Gott hat uns zuerst geliebt. Er hat seinen Sohn geschickt, um unsere Schuld zu bezahlen, um ewiges Leben für uns zu bewirken. Darin besteht die Liebe, die Jakobus meint. Diese Liebe, die in unser Leben hineinkam, so wie das Licht in unsere Finsternis, die all unsere Schuld aufgedeckt hat. Diese Liebe, die uns zu Gott gezogen hat, die uns herausgerettet hat aus dem tiefen Sumpf der Verlorenheit und der Sünde. Und diese Liebe, die uns in die Gnade Gottes hineingeführt hat, die uns frei macht und uns zu seinen Kindern gemacht hat. Das ist der Grund, warum wir Jesus lieben können. Deshalb können wir nur einen guten Blick auf das Ende haben und sagen, wir werden bei Jesus sein, wenn wir auch den Anfang sehen. Wie war es, als wir da herausbefreit wurden? Wie war es, als Gott uns seine Liebe gegeben hat? Dann sehen wir, worum es geht. Wenn wir auf Jesus sehen, wenn wir darauf sehen, dass wir für ihn leben möchten, wenn wir ihm folgen, dann hat das Auswirkungen auf unser ganzes Leben. Und egal, ob du arm bist oder ob du reich bist, alleine in Jesus Christus finden wir wahren Reichtum. Ein Reichtum, den wir nicht erfassen können. Jeden Reichtum auf der Erde können wir irgendwie zählen. Es gibt keinen Menschen, dessen Geld man nicht zählen kann oder dessen Wert an Gold man nicht zählen kann. Jeder Besitz auf dieser Erde hat ein gewisses Ende. Alles kann gezählt werden, aber den Reichtum, den wir in Jesus Christus erfahren können, der hat keine Grenzen, der hat kein Ende. Reiche Menschen, wenn sie reich werden, gewöhnen sie sich schnell an diesen Reichtum. Irgendwann fühlt man sich gar nicht mehr so besonders, gar nicht mehr so reich. Es gibt keinen Reiz mehr. Es ist irgendwie normal geworden, berechenbar. Das wird uns in Jesus Christus niemals passieren. Jesu Reichtum kann kein Buch, kann kein System und keine Zeit erfassen. Geht nicht. Wir werden in Ewigkeit nicht aus dem Staunen herauskommen. Wie würdest du reagieren, wenn du auf einmal, anstatt deinem gewöhnlichen Gehalt, 1 Million auf deinem Konto hast? Du würdest staunen, oder? Aber wie lange? Vielleicht 1 Jahr, bis du es aller Welt erzählt hast? Und dann wäre es nichts Besonderes mehr, weil du dich daran gewöhnt hättest, mit diesem Geld zu leben. Aber in Jesus Christus werden wir niemals aus dem Staunen über den Reichtum, den er uns geben will, herauszukommen. Wir werden nie aufhören zu staunen. Und deshalb möchte ich uns ermutigen, auf Jesus Christus zu schauen, unseren Reichtum nicht hier zu suchen, sondern allein in ihm. Und uns in diesen Situationen, wo Gott uns schenkt, in Anfechtungen, den Glaubenserprobungen durch Reichtum und Armut, dass wir darin lernen, uns davon zu lösen und ganz auf ihn zu schauen, ihn um seine Gnade und Fürsorge zu bitten, uns ganz zu ihm zu ziehen, unsere Augen auf ihn zu richten und nicht für unseren Reichtum, sondern für seine Ehre und für seinen Namen zu leben. Amen. Lasst uns noch zu einer Gebetsgemeinschaft aufstehen.